Wir sind zurück. Nach 4 Wochen Sommerpause geht es wieder los mit dem The Vibes Magazine Podcast. Und ich kann schon mal so viel verraten, wir haben eine pickepackevolle Sendung für euch vorbereitet. Natürlich sprechen wir über Ben Simmons, seine Trade-Forderungen und diskutieren ein paar Fake-Trade-Szenarien für ihn. Aber wir haben uns auch dem Fußball gewidmet und den Wechsel von Ronaldo und Messi angeschaut. Was bedeutet das für die beiden? Was bedeutet das für die jeweiligen Vereine? Und warum ist das vor allem aus Marketing- und Business-Sicht interessant? Außerdem sprechen wir über die anstehende NFL-Saison. Marius gibt seine Einschätzung zu den Contendern ab und versucht, mich zu konvertieren. Zum Abschluss sprechen wir dann noch über das neue Album Donda von Kanye West und geben unsere Meinung dazu ab. Viel Spaß mit der neuen Folge. Moin moin Leute, wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Wir, das sind natürlich wieder der Marius aus Köln und ich, der Jonas aus Freiburg. Moin Marius, hast dich gut erholt?
Servus Jonas, alles bestens, bei dir auch? Italien gut hinter dir gelassen?
Ja, absolut, Bella Italia, Dolce Vita, war natürlich ganz nett, teilweise ein bisschen zu heiß, Hitzewelle unter anderem in Bologna, das war dann weniger schön, aber insgesamt muss man doch sagen, sehr gut erholt und jetzt wieder voller Tatendrang und Bock, zurück und heiß drauf, Podcast zu machen.
Sehr gut gegessen, nehme ich mal an. Zumindest laut deiner Insta-Story, das ein oder andere Aperitivo ging da, glaube ich, auch ganz gut runter, ne?
Ja klar, muss. Also ich meine, Aperol und so auf jeden Fall läuft in Italien. Kann man dann auch mal machen, ist ein bisschen günstiger als in Deutschland, wenn dann der Aperol Spritz 3,50 kostet, kann man sich das schon mal gönnen.
Ja, das hat tatsächlich ein Arbeitskollege mir heute auch erzählt, der ist heute aus dem Urlaub zurückgekommen, hat so eine ähnliche Tour gemacht wie ihr, Bologna, Verona und dann irgendwie noch über den Gardasee oder so zurück und der meinte auch, ja, der 3 € Aperol da in Bologna, der lässt sich schon echt ganz gut angehen. Ich war selbst auch mal ein paar Mal in Bologna, meine Schwester hat da Erasmus gemacht, von daher kenne ich die Ecke so ein bisschen und kann es auch nur empfehlen. Ist ja jetzt vielleicht nicht die erste Stadt, an die man denkt, wenn man an den Italienurlaub denkt oder wenn man den plant. Von daher, Bologna lohnt sich.
Ja, habe ich auch gehört von ganz vielen, die es mir empfohlen haben. Aber ich muss sagen, bei uns war es ein bisschen schwierig. Zum einen, wie gesagt, war einfach verdammt heiß. Zum anderen, also alle haben eigentlich gesagt, Bologna, krasse Studentenstadt, super viel los, Bars ohne Ende und irgendwie ist, ja, speziell so das Abend- und Nachtleben ist ziemlich cool dort. Klar, dann hat man natürlich einmal Thema Corona, dass das Ganze so ein bisschen abschwächt, wobei man sagen muss, ich glaube, außer in der Lombardei, wo das so krass war in Italien, interessiert es die Italiener nicht so wahnsinnig. Aber es war halt auch noch Feiertag, Ferragosto in Italien und da wurde uns auch mitgeteilt, wenn es irgendwie nur ein Wochenende gibt, an dem die Italiener in diesem Jahr Urlaub machen, dann ist es an diesem. Deshalb, dazu kam dann noch, dass das Semesterferien waren, das heißt Bologna war so ein bisschen eine Geisterstadt, aber trotzdem definitiv eine Reise wert, wenn ihr Lust habt auf eine coole, auch Altstadt, bisschen Kultur, sehr, sehr gutes Essen. Selbst für Italien noch mal besser, würde ich sagen. Bologna. Aber gut, lass uns mal ein bisschen in unsere sportlichen Themen rein, oder?
Gerne.
Oder vielleicht noch vorweg. Natürlich, uns gibt's jetzt wieder ab dieser Woche jeden Freitag mit einer neuen Folge. Rund um die NBA vor allem mit dem Fokus, aber auch so wie wir es bisher auch gemacht haben, auf der Seite vielleicht auch mal das ein oder andere Thema, das uns interessiert. Deshalb, damit ihr keine Folge verpasst, abonniert auf jeden Fall den Podcast auf Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr sonst hört. Aber jetzt gehen wir wirklich rein und ich würde mal anfangen mit, ja, dem wahrscheinlich interessantesten Thema der doch eher teilweise ruhigen Offseason. Es gab eine ziemlichen News-Drop und zwar Taco Fall geht zu den Boston Celtics, zu den Cavs. Nein, Quatsch. Natürlich Ben Simmons. Ben Simmons hat jetzt ganz groß angekündigt und öffentlich gemacht, dass er auf keinen Fall gedenkt, zu den 76ers zurückzukommen. Willst du es kurz zusammenfassen? Kannst du es kurz zusammenfassen, wie das, was da so passiert ist rund um Ben Simmons?
Ja, spannendes Thema. Ist ja auch schon ein Thema gewesen vor unserer Pause, beziehungsweise eigentlich schon dann zum Ende der Saison hin. Ganz kurz aber noch der Einwurf über Taco Fall müssen wir definitiv später auch noch sprechen, weil das, was die Cavs da mit ihren ganzen Big Men aktuell abziehen, ist definitiv auch noch einen kleinen Diskussionspunkt und den ein oder anderen Kommentar wert. Zu Ben Simmons werden die meisten von euch das ja mitbekommen haben, dass das Playoff aus der 76ers in der vergangenen Saison den freien Wurf oder den freien Dunk fast, den er da gegen die Hawks in der Serie nicht genommen hat. Die Kommentare danach von Joel Embiid und auch von Doc Rivers. Doc Rivers meinte, er weiß nicht, ob Ben Simmons das Zeug dazu hat, einen Starting Point Guard für ein Championship-Team zu sein. Viele Diskussionen dann, viele Trade-Gerüchte, die den ganzen Sommer jetzt schon so dahin waben, alle möglichen Teams sind irgendwie involviert. Die Sixers haben aber gesagt, nö, wir wollen ihn ja irgendwie auch nicht traden oder haben zumindest nie öffentlich gemacht, dass sie da Absichten haben. Und jetzt eben Ben Simmons, der sagt, ja, mit Philly bin ich irgendwie durch. Er will sich wohl Richtung Kalifornien orientieren, wenn man da den Gerüchten glauben darf. Er hat gesagt, er hat irgendwie 3 California-Teams auf seiner Shortliste. Ich glaube, die Kings kann man da vielleicht eher wegstreichen, da wird er vermutlich nicht unbedingt hinwollen. Bleiben noch die Lakers, Clippers und die Warriors. Sicherlich alles 3 Teams, wo jeder gerne spielen würde. Ob das allerdings so realistisch ist, weiß ich jetzt nicht. Wir können ja gerne mal ein paar Teams gleich durchgehen, die vielleicht etwas realistischer sind, um sich da Ben Simmons zu schnappen. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, geht General Manager Morey da drauf ein, tradet er ihn? Gehen sie erstmal in die Saison, traden sie ihn innerhalb der Saison, raufen sie sich da alle wieder zusammen. Viele Unsicherheiten gerade in Philly. Wahrscheinlich keine so entspannten Wochen aktuell für Fans der 76ers.
Ja, also Simmons hat ja sogar gesagt, dass er nicht mal im Training Camp teilnehmen möchte. Das ist schon relativ krass auf der einen Seite. Also viele sprechen da jetzt auch drüber, dass Ben Simmons da so ein bisschen den 76ers und speziell Daryl Morey natürlich die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Und es wird viel über die Players Empowerment Era gesprochen und was die Spieler für eine Macht haben. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob Daryl Morey sich davon wirklich so aus der Ruhe bringen lässt. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass er jetzt trotzdem sagt, ja, ist natürlich nicht geil, steigert jetzt aber auch nicht unbedingt den Trade-Wert von Simmons, wenn alle vermeintlich wissen, dass wir ihn loswerden müssen. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Morey, der ja schon ziemlich lange im Geschäft ist und auch schon so ziemlich alles erlebt hat, da vielleicht ein bisschen, naja, nicht entspannt, aber zumindest so rangeht, dass er sagt, okay, ich gucke jetzt mal, ob ich ein gutes Paket für Simmons bekomme, das ich mir vorstelle. Oder wenn das eben nicht der Fall ist, ja, dann gehen wir halt doch mit Ben Simmons in die Saison und dann schauen wir mal, ob er nicht am Training Camp teilnimmt, ob das wirklich so ist. Joel Embiid hat sogar jetzt irgendwie so ein bisschen verlauten lassen, dass er eigentlich doch wieder Lust hätte, mit Ben Simmons zusammen zu spielen. Er hat hier bei Bleacher Report unter anderem, die haben das zitiert, da sagt er, stop using my name to push people's agendas. I love playing with Ben. He's an amazing player and we all didn't get the job done. It's on me personally. Wie glaubwürdig das ist von Joel Embiid, kann man auch mal in Frage stellen. Aber wie gesagt, was meinst du? Glaubst du, dass Daryl Morey da jetzt wirklich sich Sorgen macht und da so ein bisschen unter Druck kommt und um alles in der Welt versuchen muss, Ben Simmons da loszuwerden? Oder siehst du es immer noch als Option, dass sie trotzdem mit Ben Simmons in die Saison gehen?
Ja, ich glaube definitiv, dass es eine Option ist. Ich glaube nicht, dass Morey irgendwie unruhig geworden ist, als er das gehört hat. Der kann damit schon umgehen. Was ich ein bisschen problematisch tatsächlich sehe, sind halt die Fans in Philadelphia, die vielleicht doch noch mal ein bisschen spezieller sind als in der ein oder anderen Stadt sonst so in den USA. Die werden den gnadenlos auspfeifen. Also was der da für einen Empfang bekommen wird nach der Leistung, die erstens nicht so cool war und dann nach solchen Aussagen, dass er keine Lust mehr hat, da irgendwie zu spielen, dass er gar nicht mehr Teil des Teams sein möchte. Ist in Philadelphia jetzt, glaube ich, halt einfach, oder als Philadelphia 76ers-Fan ist die Ära Ben Simmons, glaube ich, schon beendet. Und dann kann da halt langsam so eine Stimmung entstehen und so ein Druck auf die ganze Franchise ausgeübt werden, dass Daryl Morey gar keine andere Chance mehr hat, als ihn zu traden. Und ja, mal schauen, wie er spielt, mal schauen, wie er da das beste Angebot rausbekommt. Ich glaube schon, dass das ein oder andere Team da in der Liga durchaus an ihm interessiert sein wird. Man sollte nicht vergessen, dass er 24 oder 25 Jahre alt ist. Letztes Jahr lange im Defensive Player of the Year Rennen war. Zumindest bei mir war er das lange. Ist auf jeden Fall immer noch ein junger Spieler mit unfassbar viel Potenzial. Da wird sicherlich das ein oder andere Angebot geben. Mal gucken, wann die 76ers dann drauf eingehen. Und zu Joel Embiid und seinen Aussagen kann man, glaube ich, das kann man nicht mehr richtig einordnen. Der ist so, so wankelmütig in seinen Stimmungen. Er hat auch auf Twitter dann auf den Tweet selber irgendwie wieder noch was Längeres geantwortet. Da meinte er dann so ein bisschen, ja, er selbst würde ja die Kritik lieben und er findet das gut. Ihn macht das irgendwie besser, wenn er kritisiert wird. Aber es ist halt auch nicht jeder so, was man dann auch wieder hintenrum irgendwie halt als Stichelei gegen Simmons verstehen kann. Von daher, ja, die Embiid-Sachen würde ich ignorieren und ansonsten mal schauen, wie die 76ers jetzt reagieren. Sollen wir mal ein paar potenzielle Trades einfach durchgehen? Ich habe hier einen coolen Artikel von Bleacher Report gefunden gehabt. Den habe ich dir mal rübergeschickt. Vielleicht willst du einfach die Teams mal durchgehen und wir gucken, wie realistisch das aus unserer Sicht scheint.
Ja, können wir gerne machen. Also bei dem Bleacher Report Artikel geht's los mit einem Trade, der, glaube ich, auch schon zigfach diskutiert wurde. Und zwar Ben Simmons für CJ McCollum. Da wird dann noch ein 2023er First-Round-Pick-Swap und ein 2024er First-Round-Pick dazugelegt. Ja gut, das ist so ein bisschen der kleinere Trade aus 76ers-Sicht. Die waren eigentlich oder sind wahrscheinlich immer noch hinter Damian Lillard her. Was hältst du von dem Trade? Also glaubst du, das macht für beide Seiten Sinn? Würdest du das wahrscheinlich vor allem aus 76ers-Sicht machen?
Ja, also ich muss sagen, dass das tatsächlich von den Trades, über die wir jetzt sprechen, vermutlich mein Favorit ist aktuell, weil ich das schon für beide Seiten als einigermaßen attraktiv empfinde. Klar wäre es für die Sixers besser, wenn sie Lillard zurückbekommen. Das ist keine Frage, aber das ist, glaube ich, total unrealistisch. Also so einen Wert hat Ben Simmons nicht mehr, dass man da einen absoluten Superstar der Liga für bekommt. CJ McCollum ist halt nicht ganz auf dem Level. Ich mag ihn eigentlich. Er war, glaube ich, letzte Woche oder so bei JJ Redick im Podcast zu Gast. Super eloquenter Typ, mega reflektiert. Ist jetzt auch der Nachfolger von Chris Paul als Präsident da der Players Union. Er ist halt einfach sportlich nicht auf dem Level von dem Lillard. Da nix gegen ihn, aber ich glaube, das weiß er selber auch. Er ist halt einen Schritt runter. Aber kann neben Joel Embiid auch irgendwie genau der Spielertyp sein, den die Sixers halt noch brauchen. Also ein scorender Guard, der von außen ein bisschen Gefahr ausstrahlt und so, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und für die Blazers auf der anderen Seite, ein Verteidiger wie Simmons haben sie im ganzen Kader nicht. Der würde da direkt das Ceiling auch, denke ich, nochmal ein Stück weit verändern. CJ McCollum-Ersatz haben sie mit Norm Powell ja im Prinzip auch direkt gesigned. Also so eine Starting-Line-Up, Lillard, Powell, Simmons, Nurkic, Larry Nance haben sie sich jetzt noch geholt oder irgendwie Covington, irgend so ein flexibler Flügelspieler halt, ist gar nicht so schlecht und könnte im Westen schon irgendwie in der Mitte mitspielen.
Ja, sehe ich ähnlich. Aber trotzdem, Man muss schon sehr an CJ McCollum glauben, dass er vielleicht auch noch mal in einer anderen Rolle irgendwie aufgeht. Was ich tatsächlich auch nicht ausschließen würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der irgendwie noch mal ein bisschen Schritt macht. Ich meine, er hat jetzt auch letzte Saison 26,5 Punkte, 6,9 Assists. Ist nicht so schlecht. Also als Scoring-Option definitiv richtig gut. Und wenn man sich überlegt, Embiid unterm Korb und dann hast du mit CJ McCollum Seth Curry und Tobias Harris, drei Leute, die da irgendwie für Spacing außen rum sorgen und die das bestrafen können, wenn Embiid da gedoppelt wird. Also schlecht wäre es für die 76ers mit Sicherheit auch nicht. Aber nach dem, was man so hört, möchte Daryl Morey ja einen All-Star plus mindestens vier Erstrunden-Picks oder so für Simmons.
Das ist schwierig.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob er das irgendwo bekommt. Aber definitiv auf jeden Fall ein Trade, den man im Auge behalten sollte. Der zweite Trade, den wir so auf dem Zettel haben hier bei Bleacher Report, da würde ich schon eher sagen, Ja, weiß ich nicht. Und zwar wäre das Ben Simmons für DeJounte Murray, Derek White und zwei First-Round-Picks. Also Ben Simmons zu den San Antonio Spurs. Was hältst du davon?
Bisschen wenig, oder? Also DeJounte Murray ist irgendwie immer noch ein junger Spieler, immer noch viel Potenzial, aber der ist vom All-Star-Game, glaube ich, noch mal einen Schritt weiter entfernt als CJ McCollum. Derek White, ja, kann man dann irgendwie als nettes Piece noch mit dazu nehmen. DeJounte Murray könnte defensiv so ein bisschen die Rolle von Simmons übernehmen, wenn auch halt nicht auf dem Niveau, einfach auch körperlich nicht. Ich glaube, die Spurs würden das Ding direkt unterschreiben, aber aus 76ers Sicht könnte ich da verstehen, wenn man einfach auflegt.
Ja, würde ich vermutlich auch machen. Aber dann lass uns mal weitergehen, über den Trade einfach weggehen.
Yes.
Und dann kommen wir zum nächsten, und zwar Simmons to the Bay. Simmons nach San Francisco zu den Golden State Warriors. Und zwar für Andrew Wiggins, Moses Moody und ja, die obligatorischen First-Round-Picks, drei Stücke jetzt bei Bleacher. Das ist schon ein Trade, der ein bisschen spannender ist. Zumindest mal, wenn man überlegt, Ben Simmons bei den Warriors wäre natürlich sehr, sehr geil. Muss man ein bisschen gucken, wie das dann mit Draymond Green zusammenpasst. Da müsste Green zumindest mal wieder so ein bisschen seinen Wurf finden vielleicht, dass da nicht zwei komplette Non-Shooter auf dem Feld stehen. Aber ja, aus Sicht der 76ers würde ich auch sagen, boah, Wiggins und Moody, da haben die Golden State Warriors sicherlich interessantere Spieler, die sie da eventuell mit reinwerfen könnten, um das dann den 76ers schmackhaft zu machen. Kuminga beispielsweise. Also ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen den beiden Teams zumindest ein paar mögliche Trades gäbe, die man da einfädeln könnte, und es könnte auch für beide Seiten dann halbwegs Sinn machen. Was meinst du?
Ja, finde ich auch spannend, kann man sicherlich diskutieren. Da gibt's auch viele verschiedene Szenarien mit jungen Spielern. Die Warriors haben ja jetzt echt einiges da gesammelt. Es kam kurz vor unserer Aufnahme noch eine Push-Benachrichtigung rein, dass die Warriors das wohl nicht ernsthaft diskutieren, Ben Simmons, also dass es eher keine Option sein soll. Aus Warriors Sicht fände ich es schade, weil ich glaube, wenn Draymond wieder ein bisschen versucht, die Dinger zu treffen und dann nur Simmons als Non-Shooter da ist, kann das funktionieren. Es hat ja ganz am Anfang von der Warriors Dynasty mit Andrew Bogut auch ganz gut funktioniert. Da hatte man auch im Prinzip dann den Center halt als Non-Shooter und Green war so ganz okay zumindest. Aus Sixers Sicht ist halt Andrew Wiggins, weiß ich nicht. Also da würde ich viel lieber auf CJ McCollum setzen und darauf, dass der mir irgendwie das Scoring von draußen und was auf den kleineren Positionen gibt, als auf Andrew Wiggins. Das ist einfach für mich, finde ich, dann ein bisschen zu unsicher. Da weiß man nicht wirklich, was man bekommt. Ich kann mir kein Team vorstellen, das mit Joel Embiid und Andrew Wiggins einen Titel gewinnt. Da ist Wiggins eher so die Nummer 3 oder 4 für mich. Mhm. Wie siehst du es mit dem anderen kalifornischen Team, das dann als vierter Vorschlag kommt, die Sacramento Kings, die in dem Szenario hier Buddy Hield, Davion Mitchell und ein paar Picks für Ben Simmons abgeben würden? Realistischer als die Warriors?
Ja, gute Frage. Realistischer weiß ich gar nicht unbedingt. Ich fände es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Ben Simmons der Spieler ist, den die Kings da wirklich brauchen. Aber ich fände es definitiv für die 76ers spannend, also Buddy Hield zu bekommen als absoluten Knockdown-Shooter, der da wirklich eigentlich nur, ich glaube, hinter Steph Curry und von den Heat Duncan Robinson irgendwie in den Quoten ist, also einer der besten Dreierschützen der Liga. Das würde sich natürlich sehr gut machen Roster der 76ers. Dazu dann Davion Mitchell, der in der Summer League bewiesen hat, dass er auch, ja gut, ist nicht ganz NBA-Niveau, aber zumindest auf dem Niveau, was ihm ja viele vielleicht so ein bisschen nicht zugetraut haben, halt verteidigen kann. Der würde da so ein bisschen die Defensive bringen, die durch Ben Simmons dann vielleicht ein Stück weit wegfällt. Also das finde ich definitiv aus 76ers-Sicht einen ziemlich interessanten Trade. Ich habe ja damals schon gesagt, dass ich Buddy Hield auch sehr gerne bei den Lakers gesehen hätte, statt Westbrook vielleicht sogar. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, für die Kings, ja, ist dann der nächste Guard, den man da hat, beziehungsweise man tauscht irgendwie Guards gegen einen Guard. Weiß nicht so richtig, ob das der Spieler ist, der die Kings da so viel weiterbringt. Immerhin könnte man aber sagen, Simmons bringt da zumindest mal ein bisschen Defense nach Sacramento. Aber wahrscheinlich wird es auch ein Stück weit daran vielleicht scheitern, dass Ben Simmons da gar nicht so wirklich Lust drauf hat und die Kings dann davon Abstand nehmen.
Ja. Oder er könnte halt auch wieder ein Stück weit größer spielen, ne? Also er könnte ja auch irgendwie vor allem defensiv dann eher die Flügel verteidigen. Ich finde es auch eine spannende Geschichte. Vielleicht eine Frage noch zu den Kings. Würdest du aus Sixers Sicht lieber Buddy Hield und Davion Mitchell nehmen oder einfach die Aaron Fox? Könnte ja auch eine Option sein, dass Fox nach Philly geht. Die Kings haben dann mit Davion Mitchell ihren neuen Point Guard quasi gedraftet, haben mit Halliburton immer noch einen Guard, bekommen mit Simmons einen weiteren Playmaker dazu. Vielleicht setzen sie ja auf einen neuen Franchise-Player.
Na, ich glaube, also ich würde wahrscheinlich... Ja, gut, wenn es möglich wäre, würde ich wahrscheinlich Fox nehmen. Aber ist relativ unwahrscheinlich, weil Buddy Hield ja auf jeden Fall weg will und die Kings da eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt haben, dass sie dem Wunsch von ihm auch nachkommen wollen, weil sie einfach zu viele Guards haben. Und ich glaube, Fox wurde da auch schon so ein bisschen rausgenommen aus den Gesprächen. Es war ja, glaube ich, am Anfang mal Thema von Daryl Morey, der hat da, glaube ich, sogar angefragt, ob er Fox haben kann. Da haben die Kings dann eine relativ klare Absage erteilt. Aus 76ers Sicht wär's natürlich cool, so einen Guard zu haben, der dann auch wirklich als Playmaker auftreten kann. Aber ja, unrealistisch, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich ähnlich. Dann haben wir zum Abschluss noch einen Trade, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Bislang geht's ja hauptsächlich um Guards, die mit Ben Simmons getradet werden könnten. Die Raptors sind das fünfte Team in einem Tausch von Ben Simmons für Pascal Siakam und ein paar Picks. Wie würdest du das einschätzen? Spicy P zusammen mit Embiid?
Ja, ganz... Ja, auf den ersten Moment ist natürlich nicht so wirklich passend. Oder selbst auf den zweiten Moment ist wahrscheinlich nicht wirklich passend, weil den 76ers einfach ein gescheiter Ballhändler fehlt, der dann irgendwie auch da auch das Spiel machen kann. Ob man sich da komplett auf Tyrann Maxey verlassen will, bin ich mir nicht so ganz sicher, auch wenn der echt gute Playoffs gespielt hat und sicherlich besser werden wird. Rein von der Qualität des Spielers ist es wahrscheinlich mit CJ McCollum der am besten oder der zumindest mal die meiste Qualität mitbringt, wenn man mal nur drauf schauen würde, wie gut der Spieler ist. Von dem her wäre das sicherlich auch ganz interessant, aber ich glaube nicht, dass die 76ers das machen würden. Aus Sicht der Raptors wäre es natürlich ganz, ganz nett, mit Chris Boucher, den man da dann unter den Korb stellen kann, Fred VanVleet, der da mit am Start ist als Point Guard, und OG Anunoby. Also defensiv wäre das auf jeden Fall eine ziemliche Monstertruppe. Sind sie jetzt schon, aber wenn da noch Ben Simmons dazukommen würde, ja, wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, was da passiert, aber auch das eher unrealistisch.
Ja, würde ich ähnlich einschätzen. Ich glaube, die Raptors haben mit haben Siakam langsam gesehen, was da so sein Ceiling ist. Da wäre es eine mega Idee, einfach einen jüngeren Simmons zu holen, der noch ein bisschen mehr Potenzial auch haben könnte. Aber aus Sixers Sicht brauchst du, wie du es gesagt hast, irgendeine Art von Aufbauspieler.
Ja, dann lass uns doch mal weitergehen. Oder hast du noch ein anderes Thema beziehungsweise einen anderen Punkt, den du da anbringen möchtest? Ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema.
Gerne. Widmen wir uns den Cavs und ihren 12 Big Men, die sie jetzt da am Start haben.
Jupp, genau. Ja, komische Sache, was die Cavs da gemacht haben. Die hatten ja eigentlich erstmal gefühlt eine ganz gute Offseason, mit Allen verlängert, dann Mobley gedraftet. Aber jetzt gab es dann doch noch einen Trade oder ein Signing, das ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt hat. Und zwar haben sich die Cavs Lauri Markkanen geholt. Also einen neuen Big Man, der sich da jetzt in die Riege einfügt. Ja, bisschen komisch, wie gesagt. Also der Trade sah wie folgt aus: Die Cavs bekommen Lauri Markkanen, die Bulls Derrick Jones Jr. von den Blazers und einen First-Round-Pick 2022 und einen Second-Rounder 2023. Und die Blazers als drittes Team bekommen von den Cavs Larry Nance Jr. Ja, lass uns mal bei den Cavs anfangen. Also ich glaube, man hat schon rausgehört, es ist komisch. Also ich weiß nicht, was man da jetzt machen will. Also man kann, vielleicht will man Super Big spielen und Lauri Markkanen soll auf die 3, aber die nehmen sich doch einfach nur, es sind 3 ziemlich junge Spieler, die sich jetzt gegenseitig die Spielzeit wegnehmen, oder?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe einen ganz gut passenden Tweet dazu gesehen von StatMuse. Die haben mal die neue Cavs Starting Five einfach aufgeschrieben. Point Guard Taco Fall, Shooting Guard Lauri Markkanen, Small Forward Kevin Love und dann im Frontcourt Evan Mobley und Jared Allen. Hört sich an, als könnte das bei 2K gerade so Richtung Ende des Jahres in My Team ziemlich gut funktionieren. Also mit Taco Fall, wenn man sich den da freigeschaltet hat aktuell, der kann auf jeden Fall Point Run und da auch die Dribble Moves auspacken. Die Frage ist halt, ob sich das in die Realität übertragen lässt. Und da glaube ich eher nicht dran, auch wenn Jared Allen das Ding retweetet hat und dazu geschrieben hat, mit der Mannschaft gehen wir 82-0. Würde ich gerne mal sehen. Allen Spaß beiseite, finde ich das insgesamt einen ziemlich strange konstruierten Roster so langsam. Bei Kevin Love weiß man ja noch nicht so richtig, ob er vielleicht doch noch dem Buyout zustimmt. Vergangene Woche hat er wohl erstmal gesagt, nö, er will das komplette Geld von seinem, ich glaube, 62 Millionen Contract gerne auch auf seinem Konto sehen. Warum man jetzt noch Taco Fall gesigned hat und auch Lauri Markkanen, wenn man doch mit Evan Mobley jetzt irgendwie den Franchise-Spieler der Zukunft gefunden hat, noch dazu Jared Allen verlängert. Ja, ich bin gespannt, wie sich da die Minuten verteilen. Man kann für Mobley nur hoffen, dass ihm da niemand der anderen irgendwie Minuten wegschnappt und dass der sich trotzdem ordentlich entwickeln wird.
Ja, also absolut unverständlich für mich, warum man sich da ja Markkanen holt. Vielleicht waren da so ein bisschen, weiß nicht, war ein bisschen voreilig, man hat sich vielleicht ein bisschen blenden lassen im Front Office und da gedacht, boah, ist eigentlich noch ein junger Spieler, der ja eigentlich mal gehypt war, aber weiß jetzt nicht, ob Markkanen da irgendwie den nächsten Schritt bei den Cavs machen kann. Vor allem müsste er dazu eben spielen, würde dann Mobley die Spielzeit wegnehmen und Taco Fall, also was sie mit dem wollen, absolut ohne irgendeinen Grund, den es gab, ihn zu holen, den da jetzt irgendwie zu verpflichten, verstehe ich auch gar nicht. Aber vielleicht mal bei den anderen Teams, die noch mit involviert waren, die Blazers bekommen Larry Nance. Was sagst du dazu?
Gute Geschichte, glaube ich, für Portland. Nochmal ein großer Spieler, bisschen Erfahrung auch schon auf dem Flügel. Habe ihn ja vorhin direkt mal in die Starting Five gepackt. Ob er das schafft, werden wir dann sehen. Aber der wird wichtige Minuten für die spielen und kann da, denke ich, auch zu einer Art Publikumsliebling avancieren, wie er es ja auch zum Start seiner Karriere bei den Lakers schon war. Ich habe ihn da immer gern gesehen. Gut für die Blazers und ich finde auch gut für die Bulls, dass sie sich da in dem ganzen Getümmel da noch Derrick Jones Jr. geschnappt haben. Mhm. Ja, vielfältiger Verteidiger da auch auf dem Flügel. Weiterer wichtiger Puzzlestein bei den Bulls, glaube ich.
Ja, super athletischer Typ, der auch wieder ein bisschen Ringschutz da mitbringt und so. Also ich glaube, das ist ein guter Pickup fast schon, den man da so nebenbei noch irgendwie mitnimmt. Also keine schlechte Verpflichtung von den Bulls auf jeden Fall.
Definitiv. Spannend ist in dem ganzen Ding auch ein bisschen zu beobachten, finde ich zumindest, die Entscheidung von Isaiah Hartenstein, der ja auch bei den Cavs als Big Man im vergangenen Jahr da auf dem Roster stand, der gesagt hat, nö, ich werde jetzt lieber mal Free Agent und kann mich dann quasi umschauen nach anderen Teams. Scheint jetzt auch irgendwie die richtige Entscheidung gewesen zu sein, ne? Ansonsten wäre es ein bisschen schwieriger geworden, jetzt zu einem anderen Team zu kommen, weil du dann immer einen Trade brauchst. So ist er Free Agent und hat scheinbar auch schon Interesse von den ersten Franchises geweckt. Unter anderem sind wohl die Brooklyn Nets da an Hartenstein dran. Das wäre natürlich eine coole Geschichte, wenn er da die Big Man Rotation bei den Nets ein bisschen verstärkt und wir dann einen Deutschen im nächsten Jahr im Titelrennen vermutlich sehen können.
Ja, wäre definitiv spannend. Also das bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich passiert. Zu den Nets kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal. Aber ja, also gute Entscheidung von Hartenstein, da die Cavs irgendwie zu verlassen. wenn man das jetzt so sieht, auf der anderen Seite ist auch die Frage, hätte man dann vielleicht statt Taco Fall beispielsweise nicht lieber Hartenstein behalten, hätte man auch sagen können, wobei er ja auch nicht wollte. Ja, insgesamt genau. Komisches Thema. Schauen wir mal, was da die neue Saison bringt bei den Cavs. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu dem nächsten Thema, oder?
Genau, kann ja, die können wir direkt mal bei den Nets bleiben, wenn wir gerade über Hartenstein gesprochen haben. Wäre eine coole Geschichte, wenn wir ihn da sehen. Allerdings sprechen jetzt auch schon so die ersten Anzeichen ein bisschen gegen eine Verpflichtung von Isaiah. Für mich Millsap ein Spieler, der vielleicht eine ähnliche Rolle da einnehmen könnte. Den haben sie sich jetzt geholt, quasi so ein bisschen im Nachhinein als Tausch gegen Jeff Green. Der ist ja jetzt mittlerweile bei den Nuggets unter Vertrag, dafür Paul Millsap jetzt bei den Nets. Und auch LaMarcus Aldridge ist angeblich wieder im Blickfeld der Nets aufgetaucht. Er wurde von seinen Ärzten cleared to play. Das heißt, vielleicht sehen wir da ein Comeback, nachdem er im vergangenen Jahr seine Karriere ja kurzfristig beenden musste, aufgrund ein paar gesundheitlicher Probleme. Wie siehst du das? Was wäre die beste Verpflichtung neben Millsap? Eher Aldridge, eher Hartenstein? War Millsap vielleicht schon ein Fehler? Was meinst du zu den Nets?
Ja, Millsap ein Fehler auf keinen Fall. Ich glaube, das ist so ziemlich die perfekte Verpflichtung um den Weggang von ich muss noch wieder ein bisschen in den Namen.
Jeff Green.
Danke, Jeff Green. Jeff Green zu kompensieren, der Weggang, da hätte ich gesagt, das tut den Nets schon weh, weil der echt eine gute Saison gespielt hat letztes Jahr. Jetzt mit Paul Millsap das Ganze eigentlich ja vielleicht sogar so ergänzt, dass es vielleicht sogar ein bisschen Upgrade sogar noch ist, je nachdem. Muss man mal schauen, wenn Jeff Green irgendwie knapp 50% seiner Dreier trifft, dann mit Sicherheit nicht. Aber insgesamt glaube ich echt eine gute Verpflichtung, und wenn man LaMarcus Aldridge zurückbekommen könnte, ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, ob man das Risiko ein Stück weit eingehen möchte, weil das gesundheitlich dann vielleicht doch so ein bisschen ein Thema ist, wo man mal schauen muss. Aber jetzt im Vergleich zu Isaiah Hartenstein würde ich da aus Netzsicht auf jeden Fall LaMarcus nehmen, der da einfach bewiesen hat, dass er gewisse Qualitäten hat, der irgendwie alles gesehen hat, der ein Veteran ist, der sich dann wahrscheinlich speziell mit dieser gesundheitlichen Geschichte dann auch mit einer kleinen Rolle zufrieden gibt. Wäre das, glaube ich, auf jeden Fall die bessere Verpflichtung, und Isaiah Hartenstein würde ich da eigentlich nicht mehr sehen.
Ja, sehe ich ähnlich, und am Ende sind vermutlich, egal wen von beiden sie da holen, sind beide nur eine kleine Randnotiz bei den eigentlichen Superstars in Brooklyn. Sowohl James Harden als auch Kyrie Irving haben jetzt in der Offseason resigned, das heißt neuen Vertrag mit den Nets unterschrieben, werden ein paar Jährchen noch dranhängen in Brooklyn. War, denke ich, absolut zu erwarten, aber man weiß ja gerade bei so Spielern wie einem Kyrie oder auch einem Harden nie so richtig, was da auf einmal für Stimmungsschwankungen noch reinkommen könnten. Jetzt sind sie alle ein paar Jährchen da, und so wie sich der Roster für mich gerade auch anschaut, Titelfavorit Nummer 1, oder?
Ja, definitiv. Also hat sich eigentlich auch im Vergleich zu letztem Jahr da nichts geändert. Letztes Jahr waren sie eigentlich neben den Lakers. Auf jeden Fall, da waren die vielleicht noch auf Augenhöhe, wo man sagen kann, okay, sind die beiden Top-Favoriten jetzt aktuell, so wie sich's gerade darstellt, würde ich definitiv sagen, dass die Nets da Nummer 1 sind. Viele werfen da im Osten jetzt auch noch Milwaukee logischerweise als amtierenden Meister mit rein in die Verlosung und sehen die auf einem ähnlichen Niveau. Aber ich glaube, man hat es ja auch ein bisschen in den Playoffs gesehen, dass die Nets ohne Harden beziehungsweise mit einem einbeinigen Harden und ohne Kyrie da die Bucks am Rande einer Niederlage in der Serie hatten. Und wenn die beiden mit am Start sind, kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, ähnlich wie es letztes Jahr auch schon immer gesagt wurde, dass die Bucks da irgendjemand schlägt.
Ja, jetzt hat er noch nicht mal 2 Monate seinen Titel und direkt startet der Disrespect gegen Giannis Antetokounmpo.
Ja, das
da ist wird er sich freuen.
Also es ist, glaube ich, gar kein Disrespect gegen Giannis, aber ganz ehrlich, ich meine, es war halt super knapp und es war halt nur KD und sonst eigentlich keiner von den Nets, vor allem nicht von den beiden Superstars. Und ich würde trotzdem sagen, dass die Bucks trotzdem natürlich im Kreis der großen Titelfavoriten mit dabei sind, die natürlich ein echter Contender sind, die im Osten mit Sicherheit zusammen mit den Nets irgendwo in einem eigenen Tier schweben und danach kommen dann irgendwie die Sixers und Co. Aber trotzdem, ich glaube, die Star Power von den Nets kann einfach kein anderes Team matchen. Das ist einfach so. Und selbst ein Bucks-Team, wo jetzt auch Middleton und Jrue Holiday auch bei den Olympischen Spielen nochmal ganz ordentlich gezeigt haben, dass sie den Schwung von der Championship mitgenommen haben. Glaube ich trotzdem nicht, dass das dann reicht. Aber soweit sind wir ja noch nicht. wir sind ein bisschen in der Mitte der Offseason. Ich glaube, über die Season Previews werden wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal sprechen.
Das ist korrekt. Anfang September ist bestimmt nicht der richtige Zeitpunkt, um uns über den Titelfavoriten zu streiten. Auch wenn du gerade ein Top-Team im Osten natürlich vergessen hast, die neue Big Three in Boston. Jason Tatum, Jaylen Brown und Dennis Schröder. Da geht es natürlich direkt Richtung Titel, ne?
Ja, absolut. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung in Boston natürlich. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, Dennis Schröder hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass er von Los Angeles nach Boston wechseln wird in dieser Saison. Wurde viel drüber geredet. Ja, Dennis hat sich ziemlich verzockt. Jetzt ist er in Boston gelandet. Rein sportlich muss man sagen, ist es glaube ich gut. Also es ist definitiv, hätte es ihn deutlich deutlich schlimmer treffen können, wenn es nur darum geht, dass man irgendwie in einer Mannschaft spielen möchte, die irgendwie kompetitiv ist, die auf jeden Fall aller Voraussicht nach die Playoffs kommen wird, dann ist es okay. Aber ich meine, für 5,9 Millionen, die er jetzt bekommt, ja, ich weiß nicht, glaubst du, dass, meinst du, er hatte noch irgendwelche anderen Optionen, oder glaubst du, dass das irgendwie, dass er sich jetzt einfach böse verzockt hat?
Ja, ich glaube, es ist ihm irgendwann einfach klar geworden, dass er den großen Vertrag, den er gern hätte, jetzt nicht bekommen würde. Und dann hat er wahrscheinlich das beste Team genommen, das ihm halt in diesem Bereich 5 bis 7 Millionen oder sowas angeboten hat. Und da sind die Celtics ja keine so schlechte Adresse. Ob er sich verzockt hat, das haben für mich halt viele jetzt auch schon viele diskutiert, viel auf Twitter hoch und runter geschrieben, viel Quatsch auch einfach dabei. Also jetzt zu sagen, er hat 70 Millionen verzockt, macht ja keinen Sinn. Da müssen wir erstmal den nächsten Vertrag abwarten, mal schauen, wie hoch dann da die Summe tatsächlich ist. Und dann kann man sagen, wie viel Geld er verloren hat für die nächste Saison. Wie gesagt, sind die Celtics eine gute Hausnummer, und Schröder muss dann sehen, dass er den nächsten dicken Vertrag irgendwo unterschreibt. Das wird vermutlich nicht bei den Celtics sein. Die haben ja schon zwei Spieler, denen sie sehr, sehr viel Geld bezahlen. Jetzt gibt's ständig noch die Gerüchte um Bradley Beal und die Wizards, ob da nicht irgendwie noch ein Trade passiert. Würde ich auch nicht ausschließen übrigens, dass Schröder da irgendwie im Laufe der Saison noch bei den Wizards landen könnte, weil die Celtics für mich diese Offseason eigentlich nur Moves machen, um irgendwie Verträge zu sammeln, die man dann ganz gut traden kann. Und ich glaube, einen auslaufenden Dennis-Schröder-Vertrag mit 6 Millionen, der macht auf jeden Fall nicht das Gehalt von Bradley Beal wieder weg, aber den kann man ganz gut dazugeben und mal schauen, ob der nicht noch das Trade-Package irgendwie ein bisschen aufwertet. Von daher mal schauen, wir werden Dennis Schröder die Saison über verfolgen und mal gucken, was er da so reißen kann in Boston.
Also ja, rein sportlich muss ich auch sagen, es ist ja auch keine schlechte Option auch für die Celtics. Ich meine, jetzt hat man Kemba Walker abgegeben, hat jetzt als neuen Starting Point Guard von aller Voraussicht nach Dennis Schröder. Wenn er halbwegs seinen Dreier treffen wird, was ja durchaus sein kann, ist es glaube ich auch aus sportlicher Sicht für die Celtics jetzt nicht unbedingt ein Rückschritt, oder?
Ja, kein Rückschritt, aber wir haben das schon beim Lonzo-Trade damals diskutiert. Das ist trotzdem nicht der richtige Spielertyp. Also so ein Pass-First-Point-Guard wäre halt irgendwie geiler gewesen neben Jaylen Brown und Jason Tatum. Das ist Schröder nicht, das war er bei den Lakers auch null. Mal schauen. Es ist keine schlechte Verpflichtung für das bisschen Geld, das sie ihm jetzt bezahlen. Es ist ein absoluter Steal für die Celtics, und für Dennis ist es eine Chance, bei einem guten Team auch dann vielleicht in den Playoffs zu zeigen, dass er den dicken Vertrag wert ist.
Gut, dann lass uns mal noch zu einem Spieler kommen, über den auch schon sehr viel geredet wurde in dieser Offseason, und zwar Damian Lillard. Da gab es ja einige Gerüchte und eine ziemliche Posse, wenn man ehrlich ist, um ihn, dass er irgendwie weg will, dass er dann doch nicht weg will, dass er dann während Olympia erstmal Ruhe haben wollte. Und jetzt hat er scheinbar gesagt, dass er auf jeden Fall in Portland bleiben möchte. Ja, vielleicht erstmal, glaubst du wirklich, dass er in Portland bleibt?
Ja, wahrscheinlich jetzt den September über erstmal, und dann macht er ein neues Statement für, ja, im Oktober bin ich jetzt hier oder da. Das ist so eine ähnliche Aussage wie von Embiid. Also er will jetzt halt da auch alles ein bisschen beruhigen. Die Blazers machen ja jetzt auch ein paar Moves, um da versuchen, ihren Kader irgendwie besser zu bekommen. Mit Chauncey Billups ist ein neuer Coach da. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich das halt einfach erstmal anschauen will. Und dann will er mal sehen, was da jetzt so geht. Die Blazers könnten vom Team her auch durchaus eine Rolle spielen, finde ich, im Westen. Also das ist kein so schlechter Kader. Vielleicht ist er dann happy damit, wenn sie wieder irgendwie um Platz 4, 5, 6 oder so spielen. Vielleicht geht's aber auch nach hinten los und er kommt überhaupt nicht mit Billups klar, er sieht keine Verbesserungen im Team und dann hören wir um Weihnachten oder im Januar rum irgendwie, okay, Damian Lillard will hier weg und dann explodieren die Trade-Gerüchte auf einmal wieder. Es ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, aktuell hat er gut daran getan, erstmal überhaupt was dazu zu sagen und dann auch zu sagen, jetzt beruhigt euch alle mal wieder und dann kommt das Thema in 2, 3 Monaten wieder hoch.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe gerade überlegt, ob das dann ihm vielleicht irgendwann doch mal von den Portland-Fans übel genommen wird, wenn er da die ganze Zeit so hin und her springt. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, er guckt sich das mal an, er geht mal in die Saison rein und wird dann eventuell im Januar oder so getradet oder fordert dann nochmal einen Trade, dann ist es, glaube ich, wieder so, dass man sagen kann, okay, er hat's probiert und je nachdem, wie Portland dann dasteht, wird es ihm wahrscheinlich auch keiner übel nehmen können, wenn sie die Erwartung nicht erfüllen. Insgesamt muss man aber sagen, also wenn er in Portland bleibt, ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er da wirklich was reißt mit Portland, ist natürlich schon gering, ne? Und da weiß ich auch nicht, was ich an Damian Lillard Stelle machen würde, ob ich da wirklich sage, okay, ich hänge die Loyalität so hoch, sei ihm ja einerseits hoch angerechnet, auf der anderen Seite denke ich mir auch, okay, als Sportler willst du doch irgendwie um Titel mitspielen, wenn du so gut bist wie er und ein absoluter Superstar. Und aus der Warte kann ich es ja nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht. Also ich hätte in seiner Situation jetzt den Trade nach Philly gefordert und dann da mit dem absolut dominanten Big Man Joel Embiid ein Mega-Duo gebildet, direkt den Titel angegriffen. In Portland kann ihm das keiner böse nehmen, was der die letzten Jahre für diese Franchise geleistet hat und was der für Momente für die geliefert hat, der ist so oder so für immer irgendwie ein Stück weit ein Held in Portland. Und was hat er jetzt davon, wenn er nochmal seine letzten 5, 6, 7 NBA-Jahre auch dort spielt, nie einen Titel gewinnt? Dann bist du ein Held in Portland, aber einen Ring hast du halt dann doch nicht. Und Ring chasen und so ist das auch für mich an der Stelle dann noch nicht, weil dafür seine Karriere einfach noch zu sehr im Zenit steht. Also bei der Leistung, die er aktuell bringt, will er einfach jetzt auch endlich mal Finals spielen. Und ich hätte ihn liebend gern neben oder würde ihn sehr, sehr gerne neben Joel Embiid sehen.
Ja, absolut. Ja, Ring chasen auf keinen Fall. Ich meine, er ist absolut wahrscheinllich bei den Teams, wo er hin könnte, wäre vermutlich der beste Spieler auf Anhieb bei den 76ers, okay, vielleicht auf einer Stufe mit Embiid zusammen, dann sind sie zwei absolute Superstars. Ist ein bisschen schade, weil ich meine, man kann ja gar nicht, wenn man sich die letzten Playoffs anguckt, kann man ja gar nicht genug von Damian Lillard in den Playoffs bekommen. Und den möchte man eigentlich wirklich auf allerhöchstem Niveau in entscheidenden Spielen sehen. Und das wird in Portland wahrscheinlich nicht so oft der Fall sein, wenn überhaupt.
Okay, das wären für mich so die großen NBA-Themen, die wir für diese Woche zu besprechen hätten. Irgendwas, was du noch unbedingt ergänzen willst? Mein kleiner Shoutout, Rajon Rondo, zurück bei den Lakers, welcome back. Bisschen Geld kassiert bei den Clippers, da ein bisschen Unruhe gemacht und jetzt wieder den zweiten Ring in LA holen, finde ich nice. Ansonsten Summer League habe ich ehrlich gesagt nicht viele Kommentare zu. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie verfolgt hast. Für mich ist das so ein bisschen Basketball, den man jetzt nicht unbedingt sehen muss. Ähnlich wie NFL Preseason oder so. Ziemlich überbewertet, finde ich.
Nee, passt. Also bei mir ist das auch damit dann durch. Ja, und dann würden wir zu einem anderen Thema kommen. Und zwar war ja auch in der sonstigen Sportwelt in den letzten Wochen einiges los. Vor allem natürlich, ihr werdet es vermutlich als Sportfans, auch wenn ihr natürlich wie auch wir einen Fokus auf die NBA habt, wahrscheinlich mitbekommen haben. Es gab zwei ziemlich krasse Trades, Transfers in Fußball. Und zwar zum einen Cristiano Ronaldo zu Manchester United, Homecoming für Cristiano. Marius ist auch großer Manchester United-Fan, deshalb wollen wir da jetzt auf jeden Fall auch mal noch drüber sprechen. Und dann natürlich auch noch der andere Superstar, der andere Goat, wenn man so möchte, im Fußball. Lionel Messi wechselt von seinem Verein, wo er eigentlich seine komplette Profikarriere verbracht hat, FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Und keine Angst, das wird jetzt definitiv kein Fußball-Podcast hier, aber wir haben einfach in dieser gesamten Sportwelt auch immer mal wieder so ein paar Themen, die uns links und rechts neben der NBA auch interessieren. Und wenn in der NBA dann nicht so wahnsinnig viel los ist, haben wir gedacht, können wir doch auch gerne mal da ein bisschen drauf gucken. Ja, Marius, fangen wir mit Cristiano an, oder?
Ja, können wir gerne machen. Crazy Geschichte auf jeden Fall. Für mich die beiden besten Fußballspieler aller Zeiten. Also ich glaube, bei der Torflut, die für ihre jeweiligen Clubs da Jahr für Jahr abliefern, gibt's da langsam keine Diskussion mehr drumherum. Beide 5-mal, glaube ich, Ballon d'Or gewonnen. Oder
Messi Ronaldo 6-mal.
4, Messi 5, irgendwie so. Messi 6, okay. Ja, einen hat er mehr. Ja, kann CR7 ja jetzt bei United dann quasi gleichziehen und seinen 6. Ballon d'Or gewinnen, wenn er sie dann jetzt zur Premier League und zum Champions League-Sieg schießt. Ich war ziemlich baff, ehrlich gesagt. Ich bin vergangenes Wochenende ja zu dir Richtung Freiburg gefahren und habe dann in einer kleinen Trinkpause, Toilettenpause auf mein Handy geschaut und hatte Push-Benachrichtigung von Bleacher Report. Ja, Ronaldo spielt jetzt bei United. Habt ihr auch direkt geschrieben, oh, alter CR7 irgendwie zurück. Meine Stimmung war direkt deutlich besser, nachdem ich da die ganze Zeit im Stau rumgestanden bin. Hab mir dann auch so ein paar Highlights da noch eben auf der Raststätte gegeben. United damals im Ronaldo damals im United Trikot, so viele krasse Erinnerungen. Finde ich eine tolle Geschichte, dass das geklappt hat. Es war ja vorher auch so ein bisschen spekuliert worden, Wechsel dazu Manchester City, also zum absoluten Erzrivalen, und spannenderweise ja auch dann zum Club, der aktuell von Pep Guardiola trainiert wird, also vom ehemaligen Macher quasi von Messi. Da war ich schon ziemlich mies gelaunt, als ich die News am Tag vorher gelesen hatte, weil das, ja, Ronaldo in so einem himmelblauen Trikot, ich glaube, das möchte niemand sehen. Und dann ist er aber zum Glück alles nochmal gut gegangen.
Ja, und scheinbar haben ihn tatsächlich halt so ein paar andere Club-Legenden bei Man U dann überzeugt, nicht zu den Sky Blues zu wechseln.
Wie sich das gehört.
Ja, Sir Alex Ferguson und Rio Ferdinand haben scheinbar nochmal mit Ronaldo geredet und ihm dann ein bisschen ins Gewissen geredet, dass er es doch wirklich nicht machen kann. Und siehe da, dann hat Ronaldo sich doch noch umentschieden. Am Tag davor wurden noch Trikots verbrannt und Sammelkarten irgendwie angezündet von Ronaldo am Freitag, als dann verkündet wurden, haben sie ihn wieder alle geliebt. Ja, bisschen Fähnchen im Wind, die Man U-Fans, ne, Marius?
Ja, mein Gott, also so ist es halt im Fußball oder allgemein im Sport. Das ist dann halt eine 180-Grad-Kehrtwende gewesen, aber eine sehr schöne, wie ich finde. Die Bilder, die man dann direkt vor Old Trafford gesehen haben, wie alle wieder ihre alten Ronaldo-Jerseys ausgepackt haben und da gefeiert haben. Ich fand auch den Insta-Text von Ronaldo zur Abwechslung echt mal ganz, ganz nett. Normalerweise kommt da ja hauptsächlich irgendwie Werbung und dann verkauft er seine unfassbare Reichweite an irgendwelche Marken. Diesmal hat er einen emotionalen Text zu United geschrieben, drunter dann nochmal gesigned mit Sir Alex, this is for you. Also scheinbar hat Ferguson da schon irgendwie eine Rolle gespielt. Und ja, ist eine tolle Story. Ronaldo am Ende seiner Karriere sicherlich ein ganz anderer Spielertyp, als er es damals war. Also wenn man jetzt irgendwie Ronaldo United Highlights bei YouTube oder so eingibt, die Dribblings, die er damals ausgepackt hat, die 4 Millionen Übersteiger, die sicherlich hier und da auch mal zu viel waren, die arroganten Freistöße, da wird man jetzt einen anderen Spieler bekommen, aber vielleicht auch einfach einen, der jetzt besser zu United passt. Diese explosiven Flügelspieler, wie er es damals war, die haben sie ja jetzt auch so. Also Jadon Sancho von Dortmund zum Beispiel geholt. Sie haben Rashford, sie haben Greenwood. Also sie haben so diese junge nächste Garde ist ja da. Und jetzt da einen CR7 vorne reinzustellen, der so ein bisschen die Galionsfigur ist, der auch den Fokus von den jungen Spielern so ein bisschen wegnehmen wird. Also alle werden jetzt auf Cristiano Ronaldo schauen, der denen so ein bisschen seine Besessenheit auch nahe bringen wird, bei aller Kritik und bei aller Unsympathie, die manchmal ja so in den Medien gegenüber Ronaldo geäußert wird, muss man ihm erlassen, dass er ein unfassbarer Arbeiter halt war. Also wie alle Größen im Sport das am Ende ja ein Stück weit sind. Wenn er davon was abgeben kann an die nachfolgende Generation bei United, finde ich das schon einen sehr, sehr lohnenswerten Transfer, der sich allein aus der Ansicht gelohnt hat.
Ja, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Wir kommen gleich noch zu Messi und dem zweiten großen Transfer, wo ich ein bisschen eine andere Sicht vielleicht drauf habe. Aber bei Man U kann man, glaube ich, auch ganz gut argumentieren, dass das auch aus sportlicher Sicht schon Sinn macht, ne? Also ist jetzt sicherlich nicht mehr, du hast schon gesagt, der Ronaldo, der irgendwie das Team auf den Rücken nimmt und im Endeffekt alleine zum Titel schießt. Wahrscheinlich nicht, aber aus einer ein bisschen anderen Perspektive, ich meine, er ist immer noch ein überragender Fußballer, hat jetzt erst bei der Euro wieder den goldenen Schuh geholt als bester Torschütze und hat gar nicht mal so viel gespielt, ehrlich gesagt. Und ich glaube, knipsen vorne drin kann er immer noch. Und wenn er dann den Druck von den jungen Spielern nimmt und gleichzeitig noch dafür sorgt, dass vielleicht der ein oder andere, Paul Pogba zum Beispiel, vielleicht bei Man U verlängert, wäre das sicherlich allein aus der Perspektive ein lohnenswerter Transfer gewesen. Aber was ich natürlich auch immer noch so ein bisschen spannend finde, bei diesen ganzen Geschichten und speziell jetzt halt auch im Fußball, ist so ein bisschen, wenn man auf die Marketing- oder Business-Seite blickt.
Ja.
Ronaldo ist halt einfach wahrscheinlich der bestvermarkteste Sportler der Welt. Also wenn man sich das mal anguckt, was der Typ für einen Einfluss hat, ist es der Dude auf Instagram, der einfach der Account mit den meisten Followern. Er verdient ein Schweinegeld über seine ganzen Endorsements. Man hat es gesehen, nach der Verpflichtung oder der Ankündigung ist die Manchester United-Aktie erstmal um 10% nach oben geschossen. Was Ähnliches hat man ja damals während der EM schon mit Cola gesehen, bloß in die andere Richtung, als Ronaldo da verkündet hat, dass er nur noch Wasser trinkt. Also das ist einfach faszinierend, da zu sehen, was für einen Einfluss diese absoluten Superstars haben, auch nochmal im Vergleich zur NBA. Wo man einfach nochmal sieht, dass Fußball halt einfach der weltweit wahrscheinlich trotzdem einfach absolute Nummer eins ist. Und ja, das allein auf Social Media fand ich es absolut faszinierend. Ronaldo wechselt dahin, Man U gewinnt innerhalb von den nächsten 2 Stunden irgendwie 3 bis 4 Millionen neue Follower auf allen Social Media Kanälen. Das ist schon Wahnsinn, oder?
Definitiv. Und das ist ja mittlerweile auch tatsächlich echtes Geld wert, also diese Follower mehr zu haben und da eine größere Reichweite zu bekommen, dazu, dass man eben Ronaldo holt oder die Trikotverkäufe, die man da dann direkt bekommt, die Millionen Umsätze, die man da mit ihm innerhalb von wenigen Stunden irgendwie machen kann, das spiegelt sich ja richtig in den Verdiensten wieder. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ein Punkt, der ein Stück weit wieder rechtfertigt, warum diese Ablösesummen und Gehälter und so weiter im Fußball so nochmal unfassbar explodiert sind in den letzten 5 Jahren. Die waren vor 10 Jahren schon krank, aber sind ja jetzt nochmal anders, eben weil man das so kapitalisieren kann und weil man da so noch Geld daraus ziehen kann aus diesen Transfers. Die Ablösesumme bei Ronaldo selber war ja jetzt gar nicht so heftig. Kann vielleicht irgendwie so Richtung 30 Millionen gehen, wenn irgendwie alle Boni kommen und sie da ans Maximum gehen müssen. Von daher, das Geld werden sie locker wieder drin haben. Sein wöchentlicher Verdienst, ja, glaube, das kriegen sie auch noch irgendwie gestemmt.
Ja, wobei das natürlich der Punkt ist, warum dann viele Clubs halt einfach raus waren. Du hast gerade gesagt, die Ablösesumme, die ja normalerweise mittlerweile auch astronomische Höhen erreicht im Fußball, die war nicht so das Manko an diesem Transfer, aber halt 29 Millionen im Jahr muss man auch erstmal als Gehalt bezahlen können. Aber ja, wenn man mal so ein bisschen auch jetzt mal Richtung Lionel Messi guckt, da finde ich, wird's eigentlich noch interessanter aus dieser Perspektive. Also Lionel Messi ist ablösefrei in dem Fall von FC Barcelona, wo er als Jugendspieler hingekommen ist und seine ganze Profikarriere bisher gespielt hat, nach Paris gewechselt. Bekommt noch mal ein bisschen mehr Geld, bekommt insgesamt da 41 Millionen pro Jahr. Aber was ich da neben dem sportlichen Aspekt bei PSG einfach unfassbar interessant finde, ist, was die da halt wieder aus Marketing-Sicht machen. Also vielleicht auch noch mal im Vergleich jetzt zu Manchester United, die holen sich da Ronaldo, wir haben gerade über die Social-Media-Zahlen etc. gesprochen. Aber was man bei PSG halt sieht, ist, dass die da einfach ein bisschen eine andere Herangehensweise nochmal haben als ja vermutlich fast jeder andere Fußballclub aktuell. Und zwar, finde ich, wird da relativ deutlich, dass PSG eben versucht, halt eine wirklich globale Lifestyle-Brand zu werden. Also Fußball ist da sicherlich ein Teil, also ein großer Teil, der Teil, wo sie ihre Wurzeln haben, wo sie herkommen. Aber ja, sie versuchen da halt einfach noch in ganz, ganz viele andere Bereiche mit reinzugehen und PSG einfach als Marke groß zu machen, mit der jeder irgendwo einen Berührungspunkt hat. Sie haben ja jetzt beispielsweise, um dann vielleicht auch wieder die Brücke zum Basketball zu schlagen, eine Kooperation mit Jordan Brand, also mit der Marke von Michael Jordan. Die sind jetzt Ausrüster für 3 Jahre bei PSG und haben es dadurch natürlich auch geschafft, PSG so ein bisschen auch in andere Welten irgendwie reinzubringen. Also, das ist einfach wirklich interessant. Ich weiß nicht, wie da dein Take zu ist, zu dem, was PSG da aktuell macht. Ich kann nur sagen, wenn euch das Thema irgendwo interessiert, hört gerne auch mal in den OMR-Podcast mit Till Jagler rein. Den verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Till Jagler ist so ein bisschen der Collaboration-König, Collaboration-Gott, der war, komischer Titel, aber Head of Energy bei Adidas und hat da im Endeffekt dafür gesorgt, die Marke von Adidas aufzuladen. Und der spricht in dem Podcast auch so ein Stück weit darüber, was PSG vorhat und wie sie eben versuchen, zur Lifestyle-Marke zu werden.
Ja, gute Empfehlung auf jeden Fall, habe ich mir nach deiner Empfehlung auch angehört, lohnt sich definitiv. Bei PSG finde ich es einfach spannend zu beobachten, dass die das Unternehmen Paris Saint-Germain ganz anders führen, als Sportclubs eben sonst geführt werden in Europa. Also man hat ja bei Barcelona, bei den Bayern auch immer stark das Gefühl, okay, da werden halt ehemalige Spieler, die sich so ein bisschen in dem Bereich interessieren, die werden dann da gefördert und die werden dann da irgendwie Manager, Sportdirektor, Vorstandsvorsitzender im Fall von Oli Kahn jetzt bei den Bayern. PSG ist ein fucking Unternehmen und die versuchen ihre Gewinne zu maximieren und die versuchen da Geld zu verdienen und richtig Umsatz zu treiben und so agieren die halt auch. Also die Verpflichtung jetzt von Messi auf die Art und Weise, wie das gelungen ist, das ist einfach ein gut geführter Club und da steht halt gerade auch aktuell stark dieser Traditionsclub FC Barcelona dagegen, die das halt überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Also wenn man mal überlegt, dass PSG vor ein paar Jahren für Neymar 200 Millionen Transfererlös gezahlt hat und damit eigentlich Barcelona eine Geldspritze verliehen hat, bei der man denken könnte, okay, jetzt können die auf Jahre hinaus wieder sich Messi leisten und sein Gehalt finanzieren oder Transferangebote von anderen Clubs damit abblocken, weil die ja jetzt einen gewissen Grundstock an Kapital haben. Und dann siehst du, okay, 2-3 Jahre später wechselt Lionel Messi ablösefrei, der beste Fußballer aller Zeiten, wechselt ablösefrei zu einem der Rivalen, zu dem man schon Neymar geschickt hat. Also das ist Wahnsinn. Die ganze Geschichte über die Clubführung da bei Barca wäre allein ein Podcast wert. Was die da für eine unfassbar schlechte Arbeit leisten, das ist schon echt krass. Und PSG steht halt dem stark entgegen. Da sind tatsächliche Manager in der Rolle dieser Manager. Diese Milliardenumsätze, die diese Sportvereine machen, müssen halt aus meiner Sicht dann auch irgendwie von entsprechenden Experten geführt werden. Und die machen das bravouros. Die haben vor Jahren schon angefangen, damals David Beckham zurück aus den Staaten zu holen. Ich muss leider auch gestehen, ich habe tatsächlich ein PSG-Trikot hier liegen, weil David Beckham war halt für mich, als ich 5-6 Jahre alt war, das Vorbild schlechthin. Jede Frisur bin ich mitgegangen. Die Rückennummer 7 war wegen Beckham und dann später Ronaldo immer das, was bei mir auf dem Rücken zu stehen hatte. Und dann habe ich halt ein PSG-Beckham-Trikot gekauft, obwohl ich absolut keinen Bezug zu Paris Saint-Germain habe. Ja. Das gleiche mit der Jordan-Collaboration. Ja, da hinten hängt ein Hoodie, PSG und Jordan drauf. Sieht halt geil aus. Ist mir doch egal, ob das jetzt ein Fußballverein oder sonst was ist.
Ja, aber
und das ist ja, glaube ich, auch das, wo du drauf hinaus wolltest.
Genau, das
mega,
ist der Punkt.
Mega Business.
Also, dass man aus sportromantischer Sicht, also ich glaube, ist natürlich Gift und ich glaube, dass PSG ja auch eins der ganz großen Feindbilder und wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, wenn man aus dieser Warte drauf guckt. Das will ich hier jetzt auch nicht unbedingt in den Fokus rücken und irgendwie verherrlichen, aber ich finde es einfach aus Marketing-Sicht sehr interessant und gerade das, was du angesprochen hast, dass man als kleines Kind dann halt keinen Bezug dazu hat, aber wegen Beckham ein Trikot kauft, das machen viele Vereine, das bekommt fast jeder große, oder das bekommt jeder große Verein hin. Aber das, was PSG gerade eben schafft, ist, dass sie halt durch Kollaboration mit, keine Ahnung, wer da alles dabei war, Justin Timberlake, Travis Scott, Beyoncé, Rita Ora, die Rolling Stones. Also sie machen einfach mit jedem irgendwo eine Kollaboration, laden da die Marke auf und gehen in alle möglichen Subkulturen rein. Sport, Music, Art und Fashion, wie Till Jagler das so schön genannt hat. und sorgen im Endeffekt dafür, dass jeder irgendwie einen Berührungspunkt hat und jeder irgendwie einen Grund hat, PSG cool zu finden. Und das ist natürlich aus einer Business-Perspektive nochmal was anderes, als wie das beispielsweise die Bayern machen, die dann halt ein Trainingscamp in China machen und dadurch irgendwie versuchen, da den chinesischen Markt zu erobern. Und letztendlich muss man sagen, man kann es mögen oder hassen wahrscheinlich, aber rein wirtschaftlich wird es wahrscheinlich der bessere Weg sein.
Definitiv. Also alleine, wenn du hier mal durch Köln irgendwie durch die Innenstadt läufst, die Schüler, die haben alle jetzt irgendwelche Umhängetaschen, wo PSG draufsteht oder irgendwelche Hoodies, auf denen PSG steht. Das sind garantiert keine, das sind nicht alles Franzosen, die jetzt irgendwie auf einmal in Köln wohnen und noch ihren Heimatverein oder so supporten, sondern die finden die Jordan-Sachen cool, die finden die Kombination daraus cool, die finden auch irgendwie Neymar und Mbappé natürlich cool und jetzt Messi, keine Frage. Aber in erster Linie geht's halt nicht um den Sport. Und das kann man bewerten, wie man möchte. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Es ist auf jeden Fall ultra spannend, finde ich, zu beobachten und ein cooler Ansatz, den PSG da aktuell fährt. Vielleicht noch zu Messi zwei, drei Sätze. Ich weiß nicht, ob ich dir die Story schon mal erzählt habe, aber die kam jetzt extrem wieder hoch, als ich halt so viel auch über Barcelona gelesen habe, über Barca, über Messi, über La Masia, die Fußballschule da. Habe ich dir mal erzählt, wie ich mit meinem Vater nach Barcelona geflogen bin und das dann nicht so ganz abgelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten?
Nein, absolut nicht. Ich freue mich schon die ganze Folge auf diese Story.
Ja, das muss irgendwie so 8., 9. Klasse oder so gewesen sein. Ich bin da nicht so positiv ins Schuljahr gestartet, war auch so Start der Pubertät und hat mich dann nicht mehr so richtig alles interessiert. Du wirst dich dran erinnern können, wir waren in der gleichen Klasse und dann habe ich mit meinem Vater irgendwie so einen Deal ausgehandelt, der war selber scharf darauf, mal nach Barcelona zu gehen, auch irgendwie das Stadion mal zu sehen und dann haben wir uns irgendeinen Notenschnitt als Ziel gesetzt und wenn ich den erreichen würde, dann würde er mit mir für ein Wochenende nach Barcelona fliegen, wir würden ins Camp Nou gehen und könnten halt Messi live spielen sehen. Und dann haben wir das gemacht, das war über irgendeinen Feiertag, sind wir am Freitag da gelandet in Barcelona, noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, das Spiel sollte am Samstagabend stattfinden, haben uns La Masia angeschaut, sind da so ein bisschen rumgeschlendert, dann eben Richtung Camp Nou und dann haben wir da so einen Ordner gesehen und dann meinte mein Vater so, hey, ich gehe da mal eben hin und frag den, ab wann man denn in Spanien üblicherweise so ins Stadion kann, ob wir da morgen schon ein bisschen früher hingehen können, damit man sich das halt alles ordentlich anschauen kann und so. Und dann geht er dahin und fragt ihn irgendwie was auf Englisch und auf einmal sehe ich nur, wie dieser Ordner in seine kleine Box da geht, wo die halt normalerweise so drin sitzen und irgendwie gucken, dass alles mit rechten Dingen zugeht und mit einer Zeitung zurückkommt. Und dann hält er die Tageszeitung von Barcelona, keine Ahnung, wie die heißt, so in die Höhe und dann steht da drauf, Barcelona besiegt, wen auch immer die gespielt haben, Messi, Doppelpack und halt das Ergebnis von dem Spiel, bei dem wir eigentlich davon ausgingen, dass das am nächsten Tag stattfindet. Und dann, ich werde niemals den Gesichtsausdruck von meinem Vater vergessen, der eigentlich immer so ein durchstrukturierter Mensch ist und der sich durch nichts irgendwie aus der Ruhe bringen oder überraschen lässt und wie Dave einfach gerade gesagt wird, ja, die haben das Spiel auf Mittwoch verschoben, weil irgendwie Champions League und spanischer Pokal und dann musste das verändert werden und deswegen war das Spiel jetzt schon, also morgen könnt ihr nicht ins Camp Nou gehen. Mhm. Und weil für uns natürlich, ja, Wochenende war im Arsch, wir waren nur deshalb dahin geflogen, ich war mega traurig, hatte mich voll drauf gefreut. Kicker, ESPN, Bleacher Report, was auch immer für Apps es jetzt heutzutage gibt, wo man das unbedingt mitbekommen würde, gab's halt damals noch nicht. Irgendwie jetzt Tageszeitung in Spanien verfolgt haben wir natürlich nicht. Ja, standen wir vorm Camp Nou und konnten dann einen Tag später wieder nach Hause fliegen, ohne ein Spiel gesehen zu haben.
Ja, krass. Okay, krasser Fail auf jeden Fall. Aber immerhin wurde das Spiel dann verlegt und ihr habt euch nicht völlig vertan und seid, ja, wie man das auch das ein oder andere Mal gehört hat, einfach zum falschen Tag tatsächlich hingeflogen. Nein, aber nee,
das haben wir zum Glück nicht gemacht. Ging auch gut aus. Wir waren irgendwie 2, 3 Jahre später mit der gesamten Family, mit meiner Mutter und der Schwester, dann nochmal in Barcelona für einen Urlaub. Da haben wir es dann auch zum Spiel geschafft. Camp Nou gesehen, Barca 4-1 gegen Valladolid oder so damals. Messi auch getroffen, war alles wunderbar. Aber in dem einen Moment, das eine Wochenende, das hat sich eingeprägt.
Ja, glaube ich. Das ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall kein Highlight vermutlich. Aber, ja, dann lass uns das Thema doch auch mal zumachen, oder? Möchtest du noch was, hast du noch was anzufügen?
Nee, ich denke, für den Moment passt das. Ich fände es spannend, wenn wir da die Saison über einfach hin und wieder auch mal wieder drauf zurückkommen könnten, hin und wieder drüber sprechen, wie liefen denn die Transfers, was hat das für Auswirkungen gemacht. Mich würde es auch interessieren, ob euch das grundsätzlich interessiert als Zuhörer, ob ihr da auch Interesse in unterschiedliche Sportarten etc. habt. Lasst uns das gerne mal auf Instagram wissen, einfach @thewipesmag, kurze DM. Was sind vielleicht Themen, die ihr gerne mal noch hier hören würdet, und dann packen wir das in eine der kommenden Folgen.
Ja, absolut. Also vielleicht auch nicht nur unbedingt einfach andere Sportarten, sondern vielleicht auch so ein bisschen andere Blickwinkel auf die ein oder andere Sache. Ihr habt es jetzt schon rausgehört. Genau. Wir haben da schon auch so ein bisschen auch berufsbedingt ein Interesse so auf die Marketing-Sicht von so Sachen, was da im Sportmarketing eventuell so abgeht, wie da so die ein oder andere Zahl auch hinter den Kulissen im Zweifel mal aussieht. Und was die einzelnen Spieler vielleicht auch neben dem Feld noch so ein bisschen an Aktivitäten, was sie da für Aktivitäten noch nachgehen.
Sehr schön, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt Basketball und Fußball schon abgehakt haben im dieswöchigen Podcast, hauen wir doch direkt noch die dritte Sportart hinterher. American Football, die NFL startet nächste Woche. Bevor unsere nächste Folge rauskommt, wird das erste Spiel schon gelaufen sein. Thursday Night Football, Donnerstag auf Freitag nächste Woche, Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, amtierender Super Bowl Champion, spielen da gegen die Dallas Cowboys. Wie sieht das bei dir aus, Sache American Football? Verfolgst du das? Hast du irgendwie ein bestimmtes Interesse? Ich weiß, wir haben in einer unserer allerersten Folgen über den Super Bowl gesprochen, weil der da auch gerade anstand. Aber ansonsten habe ich mich mit dir tatsächlich zum Thema NFL noch nicht wirklich ausgetauscht. Bist du da noch ein bisschen jungfräulicher unterwegs oder
ja, das voller Experte? Das wird vermutlich auch nicht passieren. Also ich bin mal gespannt. Du kannst es ja so ein bisschen als persönliches Ziel setzen, in dieser Saison mich vielleicht mehr zum Football-Fan zu machen. Das versucht irgendwie mein komplettes Umfeld, weil Football da doch irgendwie auch ein Thema ist, das, glaube ich, in Deutschland in den letzten Jahren über RAN NFL extrem durch die Decke gegangen ist. Also ich verfolge es sehr sporadisch. Super Bowl und so bin ich dann vielleicht mittlerweile sogar in den Conference Finals bin ich da schon am Start und finde auch die Stories drumherum immer super spannend. Aber ansonsten hat mich die NFL bisher so während der Regular Season nicht so wirklich gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, das sollte ich aber hinbekommen, weil dafür ist die Liga aktuell, wie ich finde, genau in der richtigen Position. Ultra, ultra spannende Geschichte. Wir haben mega viele, jetzt schon was ältere Quarterbacks, die aber wie ein Brady zum Beispiel auf einer unfassbaren Welle einfach surfen und Jahr für Jahr immer noch einen draufsetzen. Wir haben echt geile Rookies, die jetzt im Draft nachgekommen sind, egal ob letztes Jahr oder jetzt dieses Jahr nochmal. Von daher, NFL ist immer ein guter Zeitpunkt, um da anzufangen. Die erste Wahl wäre dann natürlich, dich für irgendein Team zu begeistern, weil das macht's immer einfacher, wenn man konkret ein Team verfolgen kann. Ich kann dir da natürlich nur wieder meine LA Rams ans Herz legen. Ist für mich auch eins der Teams, die man in der Saison tatsächlich ein bisschen im Auge behalten sollte. Liegt daran, dass sie in der Offseason ihren Quarterback, Jared Goff, den sie vor ein paar Jahren an der 1 gedraftet hatten, nach Detroit geschickt haben und dafür von den Lions Matthew Stafford zurückbekommen haben. Kein ganz, ganz großer Name sicherlich im Quarterback-Game, aber jemand, der ultra solide einfach ist und der genau in diese Offense da auch von Coach McVay in LA reinpasst. Mega viele Pässe werden da gespielt werden. Running Game ist da eher so der zweite Gedanke. Von daher die Rams mit Stafford und der ultra krassen Defense, die sie im letzten Jahr schon hatten, wäre vielleicht ein ganz interessanter Pick für dich. Oder an welche Teams denkst du da so, wenn du dir überlegst, okay, lass mal irgendjemanden verfolgen?
Ja, gute Frage. Also definitiv nicht die Seahawks. Das ist, glaube ich, irgendwie so der Klassiker für viele in Deutschland. Gefühlt ist 50% in Deutschland sind irgendwie Seahawks-Fans, weil die, glaube ich, zu der Zeit, wo das so richtig hier losging, den Super Bowl mal geholt haben. Ich muss ja sagen, Aaron Rodgers finde ich schon ziemlich nice. Er joked zwar immer mal wieder so ein bisschen, wenn es drauf ankommt, im Zweifel. Ich meine, letztes Jahr, glaube ich, MVP geworden, oder? Genau. Ziemlich überragende Saison gespielt. In den Playoffs dann ein bisschen abgekackt. Aber den finde ich einfach vom Typ her irgendwie ziemlich cool. Deshalb wäre es, glaube ich, ganz interessant, den Packers da so ein bisschen ein bisschen mehr zuzugucken.
Die guten alten Cheeseheads.
Ja, definitiv. Cheeseheads, absolut. Ich muss mal schauen. Vielleicht Bucks. Naja, Bucks finde ich irgendwie so ein bisschen so, ich bin ja kein so Erfolgsfan, ne? Muss
ja, das
man da
ist
eher,
jetzt der falsche
eher
Move. Das kann
ein Team raussuchen, dass da vielleicht ein bisschen mehr von unten kommt. Von dem her müssen wir mal schauen. Rams könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja, wie siehst du es denn? Also wenn es nächste Woche losgeht, wen siehst du denn in der AFC vorne? Wer sind da für dich die Contender?
Ja, ich glaube, also erstmal ligaweit sind genau die Teams auch jetzt wieder vorne, die im vergangenen Super Bowl standen für mich. Also die Bucks sind die klare Nummer 1, die haben den Super Bowl gewonnen und wirklich jeden einzelnen der Spieler einfach wieder für sich gewinnen können. Der ein oder andere hat da auch wieder auf ein bisschen Geld verzichtet. Die haben eine perfekte Mannschaft, die haben den krassesten Kader in der Liga. Die sind absoluter Top-Favorit. Und dann natürlich die Kansas City Chiefs, die im Super Bowl gegen sie standen, mit Patrick Mahomes, vermutlich der beste Spieler in der Liga aktuell. Und auch die haben die Probleme, die sie da im Super Bowl hatten, was Offensive Line und so angeht, haben da ein paar Moves unternommen, die sie durchaus nach vorne bringen sollten. Von daher sind die zwei definitiv zu nennen. In der AFC würde ich dann die Bills und Josh Allen und die Browns noch mit dazu nehmen. Die Bills sicherlich vor den Browns, die waren im letzten Jahr schon mega stark. Wenn die das fortsetzen können, sind sie alle noch mal ein Jahr älter und wieder ein bisschen mehr Erfahrung. Und bei den Browns kommt aktuell viel Gutes zusammen. Die haben ja vor ein paar Jahren angefangen, da den ganzen Laden einmal umzukrempeln. Mit dem Trade von Odell ging gefühlt so alles los und im Draft dann von Baker Mayfield. Und mittlerweile ist da so ein bisschen ein Team draus geworden. Von daher ist das auch was, wo man jetzt sagen könnte, da bist du noch kein Bandwagon-Fan, wenn du jetzt drauf springst, aber vielleicht ist es trotzdem der richtige Zeitpunkt, weil die eine ganz gute Saison hinlegen könnten. Und dann in der NFC, ja, die Packers hast du schon genannt, die sind mit MVP Aaron Rodgers sicherlich da vorne mit dabei. Ja. Das ganze Drama in der Offseason um den, hast du das mitbekommen? Hat überlegt, Karriere zu beenden, wollte irgendwie Jeopardy-Host werden oder woanders hingetradet werden. Von daher, die Unruhe kann man da natürlich nie so richtig einschätzen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Und ansonsten, würde ich die Rams da auch mit reinnehmen, inklusive fast der ganzen Division von denen. Also das muss man vielleicht auch mal sagen, die NFC West, in der die da spielen, sicherlich die stärkste Division im Football mit den Rams, den Seahawks, den 49ers und auch den Cardinals, alles irgendwie gefühlt Playoff-Teams. Mhm. Viele, viele, viele gute Mannschaften, die da nächstes Jahr wieder aufs Feld laufen werden.
Okay, und du hast ja vorhin so im Vorgespräch schon ein bisschen, oder als wir das Thema eingeleitet haben, ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt einige junge Quarterbacks, die man vielleicht in der Saison ein bisschen im Auge behalten sollte. Also klar, zum einen, das ist eigentlich auch wieder ein bisschen eine Parallele so zur NBA, ne? Also du hast einige vermeintlich alternde oder ja tatsächlich alternde Superstars wie Brady etc. Und gleichzeitig hast du einen Haufen junger Quarterbacks, ein paar junge Kids, die da irgendwie nachkommen, die alle irgendwie 18, 19, 20 sind. Die da ziemlich für Furore sorgen werden. Wen sollte man da aus deiner Sicht denn im Blick behalten?
Ja, definitiv ist ein ganz, ganz naheliegender Vergleich. Ich glaube, was auch ein naheliegender Pick ist, ist Mac Jones bei den Patriots. Der war jetzt zwar dann doch nur irgendwie an 14, 15 oder so gedraftet worden, aber natürlich Nachfolger von Tom Brady. Letztes Jahr hat da Cam Newton gespielt, so als offensichtlicher Übergangsquarterback. Den haben sie jetzt gecuttet. Das heißt, der ist gar nicht mehr im Kader, da hat sich Mac Jones in der Preseason sehr, sehr deutlich durchgesetzt. Und wenn ein Coach wie Bill Belichick bei den Patriots sagt, hey, das ist mein Mann und auf den will ich jetzt setzen, das ist irgendwie die Zukunft der Franchise, dann wird das schon einiges heißen. Also ich glaube, von ihm kann man da schon eine Menge erwarten, vielleicht noch nicht im ersten Jahr, aber zumindest in der Zukunft. Der Nummer 1 Pick dieses Jahr, Trevor Lawrence, ist, glaube ich, eines der verheißungsvollsten Quarterback-Talente, die es in den letzten Jahren überhaupt gab. Der hat am College alles rasiert und auch jetzt in der Preseason schon gezeigt, dass das echt ein heftiger Franchise-Quarterback ist, den sich die Jaguars da geschnappt haben. Und dann die beiden, die letztes Jahr schon so ein bisschen, die letztes Jahr Rookies waren und da gezeigt haben, was sie können. Einmal Burrow bei den Cincinnati Bengals Und dann, wenn du tatsächlich nach einem kleinen Underdog-Team auf der Suche bist, ich glaube, Justin Herbert bei den LA Chargers könnte richtig viel Spaß machen. Der war letztes Jahr überraschend Starter. Da hatte sich der Quarterback, der eigentlich auf 1 gesetzt war, vor dem ersten Spiel verletzt, beziehungsweise wurde damals von einem Arzt verletzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Da ist er deswegen dann ausgefallen und dann musste Herbert einspringen. Mega Saison gespielt. Mhm. Ich glaube, über 5000 Yards geworfen, massig Touchdowns und die Chargers insgesamt sind auch noch mal besser geworden, haben einen viel besseren Coach bekommen und könnten da sich in eine ganz geile Richtung entwickeln.
Okay. Ja, bin ich mal gespannt. War Burrow eigentlich auch verletzt?
Burrow hat sich zum Ende der Saison verletzt, ja, genau, der kommt jetzt von einer Verletzung wieder. Ich glaube, was hatte der, irgendwas am Knie oder so? Wird sich auch zeigen, wie er das jetzt wieder belasten kann.
Ja, okay, interessant. Also auf jeden Fall, ich glaube, ich werde mir auf jeden Fall mal den Auftakt hier reinziehen. Kann man ja in Deutschland ziemlich, ziemlich nice verfolgen. Und
das stimmt, ja.
Ist auch, ja, wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen die einfache Sportart, um sie wirklich anzuschauen und vielleicht auch der Masse ein bisschen näher zu bringen. Weil im Vergleich jetzt auch wieder zur NBA, ich meine, man hat halt regelmäßig Spiele zur mehr oder weniger Primetime in Deutschland. Jedes Spiel, ich glaube, der größte Faktor, warum viele die NFL wirklich auch der NBA vorziehen, ist halt auch, dass einfach die Saison deutlich kürzer ist, deutlich relevanter. Jedes Spiel ist viel wichtiger. In der NBA hast du halt irgendwie 80% der Saison, die, ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich ziemlich egal ist. Und in der NFL ist halt jedes Spiel wichtig, ne?
Genau, also ist auch ein guter Punkt, warum man viele da für die Liga begeistern kann. Meine Freundin freut sich sogar mittlerweile schon drauf, dass die Saison jetzt irgendwie wieder losgeht, weil sie da einen viel stärkeren Bezug hat. Wenn ich die frage, ja, lass mal Sonntagabend 19 Uhr irgendwie ran NFL schauen oder als Alternative am Montagmorgen um 4 aufstehen, um die Lakers gegen die T-Wolves spielen zu sehen, irgendwann mitten in der Saison, wo es wirklich keinen juckt, was da jetzt passiert, also so zumindest kein Fan, dann fällt die Wahl ganz klar auf die NFL. Du hast angesprochen, ja. Ran NFL macht da ja auch einen guten Job mit der Übertragung. Von daher kriege ich dich da auch noch zum Football-Fan.
Ich bin gespannt auf dein Snack-Stadion, Marius. Bist du auch so jemand, der sich dann irgendwie so geile Snacks da irgendwie kocht und da baut im Endeffekt schon?
Ja, also ganz, ganz so weit geht's nicht. Die ein oder andere Super Bowl-Party hat hier schon stattgefunden. Da gab's auch, glaube ich, ganz gutes Essen und halt so die typischen Ami-Snacks. Aber dass ich das jetzt irgendwie konstruiere, um dann auf Twitter zu landen und von Icke Domisch rausgepickt zu werden, ganz so bekloppt war ich dann noch nicht. Kommt noch. Okay, würde ich sagen, machen wir an die NFL auch einen Haken dran, kleine absolute Mini-Preview. Vielleicht können wir da die nächsten Wochen ja ein bisschen auf die Spieltage eingehen. Wie gesagt, kommende Woche geht's jetzt los. Donnerstagnacht das erste Mal und dann Sonntag die nächsten Spiele. Schauen wir mal, was da so abgeht in dieser Saison und dann halten wir euch ein bisschen auf dem Laufenden. Alright. 3 Sportarten, 1:16. Ich würde sagen, vollgepackter Podcast. Passt für mich hier. Bis hierhin, hast du noch Themen, die du unbedingt loswerden wolltest? Irgendwelche Hot Takes? Wolltest du noch deep diven in das neue Kanye-Album? Bisschen über Donda quatschen, du als absoluter Hip-Hop-Experte.
Ja, auch da bin ich jetzt nicht so tief drin. Aber natürlich,
schließe mich an.
Wenn sowas rauskommt, hört man sich's natürlich auch durch. Und ich muss auch sagen, ist auf jeden Fall ein interessantes Album, hat definitiv, würde ich behaupten, ein bisschen anderen künstlerischen Aspekt als vielleicht das ein oder andere sonstige Hip-Hop-Album, Rap-Album, das irgendwie in letzter Zeit rausgekommen ist. Ich glaube, da kann man sich auf Kanye West auf jeden Fall verlassen, dass er da irgendwie sein Ding durchzieht und nichts für den Mainstream macht. Nichtsdestotrotz, Ich finde, es sind schon ein paar Bretter dabei. Also gibt schon echt ein paar ganz, ganz geile Songs. Was ich ziemlich nice finde bei ihm ist so diese Verbindung aus diesem ganzen Gospel-Chor mit Rap, das hat er mittlerweile echt raus. Ansonsten muss ich aber auch sagen, ich bin jetzt kein wirklich religiöser Mensch und das Album ist schon pickepacke voll mit irgendwelchen Jesus-Titeln. Aber wenn ihr, ich weiß nicht, wenn du jetzt so 1-2 Lieder rauspicken würdest, hast du irgendwelche Favoriten schon?
Boah, schwierig off the zu grid. Sagen. Also es haben auf jeden Fall, ja, definitiv, es haben ein paar Tracks haben es auf meine Playlist gepackt. Gib mir eine Sekunde, dann gucke ich mal, welche
24 mit Sicherheit, waren.
Oder? 24, genau, so ein bisschen als Tribute to Kobe Bryant, auch wenn er namentlich nicht erwähnt wird. Ich finde auch Jail, ehrlich gesagt, ganz cool, weil er halt mit Jay-Z wieder was macht, auch wenn einige da so die Performance von Jay-Z ein bisschen haten. Ja, entspannt euch. New Again, Come to Life, also sind ja auch insgesamt 27 Tracks, ne? Also da sollte man von Kanye West dann auch erwarten, wenn er 27 Dinger raushaut, dass irgendwie 3, 4, 5, 6 echt geile Titel mit dabei sind. Das hat er geschafft. Trotzdem ist, glaube ich, das Ding, auf das ich mich mehr freue. Und ihr könnt es jetzt, wenn ihr die Folge hört, ja auch schon anhören, das neue Drake-Album. Aber haltet euch da bitte an die Reihenfolge. Man hört natürlich zuerst The Vibes Podcast und dann das Drake-Album. Das ist vielleicht was, wo ich dann selber noch mal ein bisschen mehr gespannt drauf bin.
Ja, da bin ich auch gespannt. Kommt morgen raus, Certified Lover Boy. Ist auch schon lange angekündigt. Bin ich auch mal gespannt. Ja, aber wie gesagt, Kanye polarisiert halt, wie er das schon eigentlich immer gemacht hat. Es wird auch viel drüber gequatscht jetzt, dass das Album irgendwie zu lang ist. Da denke ich mir aber auch nur, yo, dann packt halt einfach die Songs, die ihr mögt, auf eure Playlist und dann könnt ihr sie ja auch hören. Man muss ja nicht das ganze Album hören, wenn man es nicht will. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, speziell in den USA, die ihn da aufgrund dieses Albums jetzt in die ganz großen musikalischen Sphären hochheben und mit David Bowie beispielsweise vergleichen. So von der
Bedeutung, soll jeder für sich machen,
für die Musik her. Da, ja, bin ich auch mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Jetzt warten wir mal ab, ob Drake Kanye erstmal zerstört morgen. Gibt ja auch so die ein oder andere Geschichte mit den Zweien. Ja, gut, aber ich glaube, dann sind wir auch durch für heute, oder? Hast du noch ein Thema? Möchtest du noch eine Medienempfehlung raushauen oder machen wir das nächste Woche?
Können wir schon mal raushauen, könnt ihr euch ja vielleicht schon mal drauf vorbereiten. Wir haben beide diese Woche erst Malice at the Palace auf Netflix geschaut, aus der Untold Series. Da wird darüber gesprochen, was damals 2004 bei dem Spiel der Pacers gegen die Pistons abging. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mal gehört haben. Die Schlägerei da zwischen Spielern und vor allen Dingen dann noch mit Fans. Ist eine coole Geschichte, geht eine Stunde. Die Stunde lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuschauen. Gerade weil das viel Material ist, das die NBA bis dahin halt gesperrt hatte. Das heißt, das könnt ihr euch sonst nicht so einfach reinziehen. Schaut euch das gerne mal an, dann können wir da nächste Woche drüber sprechen und ihr wisst direkt, wovon wir reden. Ansonsten würde ich sagen, wir versuchen für nächste Woche mal den Tim noch für den Podcast zu begeistern, machen eine kleine Preview für die Euroleague, die verfolgt er ja dieses Jahr für The Vibes Magazine auch ein bisschen intensiver und dann können wir da mal noch auf europäischen Basketball schauen und haben auch kommenden Freitag wieder eine ganze Reihe spannender Themen für euch.
Sehr gut, dann sind wir jetzt aber auch am Ende angekommen. Es bleibt nur noch zu sagen, wie wir es ja immer sagen, abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Lasst uns gerne eine Bewertung da, hilft uns immer weiter, das Ganze ein bisschen bekannter zu machen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Du hast die letzten Worte, Marius. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.